Gedenkstätten, die an die NS-Geschichte erinnern sollen, Gedenktage, Veranstaltungen, all das erscheint in Deutschland manchmal schon fast als ein Selbstzweck. Darauf reagieren dann Tagungen oder Artikel mit der Frage, warum erinnern? Dass aber die Aufarbeitung der deutschen Vergangenheit mitnichten eine institutionalisierte Nische sein darf, das zeigen auch die Untersuchungen von Michaela Köttig. Michaela Köttig ist Professorin für Kommunikation, Gesprächsführung und Konfliktbewältigung an der Frankfurt University of Applied Sciences und forscht unter anderem zur intergenerationellen Tradierung des Holocaust und Nationalsozialismus in der extremen Rechten. Und über dieses Thema will ich jetzt mit ihr am Telefon sprechen. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Dieses Thema klingt ja erstmal akademisch ein bisschen sperrig. Mit welcher Fragestellung haben Sie Ihre Forschungen denn vorgenommen und wie gehen Sie dabei vor?
Ja, zunächst mal muss ich sagen, dass als ich angefangen habe, ging es mir eigentlich darum rauszufinden, warum Frauen sich in der extremen Rechten verorten und sich da engagieren. Und ich komme von so einer lebensgeschichtlichen Perspektive und fand das eigentlich in dem damaligen Diskurs schon ziemlich fortschrittlich, mich überhaupt mit Lebensgeschichten zu beschäftigen, wenn es um politische Einstellungen geht. Das war damals überhaupt nicht angesagt. Und die Familiengeschichte hat mich eigentlich überhaupt nicht erstmal interessiert, sondern ich war sehr stark auf der Lebensgeschichte. Und dann aber durch die Interviews mit den jungen Frauen und ihr immer wieder referieren auf ihre Großeltern, musste ich mich dem Thema dann irgendwie stellen und auch die Familiengeschichte mit einbeziehen. Weil in den Interviews ganz stark deutlich wurde, die Verbindung zwischen den Enkelinnen und den Großeltern, natürlich auch verknüpft mit der Elterngeneration, aber das stieß mir zuerst mal in die Augen. Das war mein erster Zugang sozusagen.
Vielleicht können Sie das noch mal genauer erläutern. Also welche Bezugnahmen gibt es da von jungen rechtsextremen Frauen auf die Großelterngeneration?
Also was mir besonders aufgefallen ist, ist halt, dass die sich sehr positiv auf ihre Großväter bezogen haben. Also dass die, die als Helden herausgearbeitet haben, als Helden des NS, also was weiß ich, dass sie Hitler persönlich gekannt haben und ihm die Hand geschüttelt haben und so weiter. Während TäterInnenanteile negiert wurden. Also die gab es einfach überhaupt nicht, bis auf so ganz kurze Momente. Also ich erinnere zum Beispiel in einem Interview, da hat mir die junge Frau erzählt, dass ihr Großvater ihr immer, als sie noch ganz klein war, von seinen Erlebnissen in dieser Zeit geschildert hat, aber sie sich gar nicht mehr erinnern könne, was er da gesagt hat. Und das ist auch logisch, weil die Mädchen in der Regel so klein waren, als sie davon erzählt bekommen haben, dass sie sich da bewusst überhaupt nicht erinnern können. Und als ich sie dann gefragt habe, welche Fantasien sie denn dazu hat, was er gesagt haben könnte, hat sie erstmal eine lange Pause gemacht und dann hat sie gesagt, blutige. Und dann wieder eine Pause. Also das heißt, da ist schon was angekommen, aber es ist überhaupt nicht klar, was die Inhalte sind, sondern es sind fast Fantasien oder ausgestaltete Fantasien, die die Mädchen sich machen.
Daran anknüpfend, dass Sie sagen, Sie sind in Ihren Forschungen erst darauf gestoßen quasi und haben nicht danach gesucht, was sind Tradierungen, was sind Erzählungen in Familien über den Nationalsozialismus. Wie würden Sie denn sagen, kann man die allgemeine Situation beschreiben heute in Deutschland, wenn es darum geht, wird die NS-Beteiligung von Familienmitgliedern thematisiert oder nicht? Also wird überhaupt darüber gesprochen, wo die Familie verortet war, was sie erlebt hat im Nationalsozialismus?
Also das Problem, das wir heute haben, ist, dass die, ich mache es jetzt mal an Studierenden zum Beispiel fest, weil darüber habe ich den ehesten Kontakt zu jungen Leuten, dass sie überhaupt keine Idee davon haben, dass das überhaupt eine Rolle spielen könnte. Also dass das Thema Nationalsozialismus in ihren Familien irgendwie präsent sein könnte. Und das liegt zum Teil daran, dass ihnen das in der Schule kollektiv vermittelt worden ist. Also nicht anhand ihrer eigenen Familiengeschichte oder der Geschichte ihres Ortes, sondern anhand von kollektiven Daten. Also wie viele Menschen wann gestorben wurden, wer dafür verantwortlich war und so weiter. Aber das ist, dann sind sie überhaupt nicht mit in Verbindung zu ihrem eigenen Erleben. Und da kann man auch sehr gut dran erkennen, wie die Aufarbeitung in Deutschland stattgefunden hat. Dass nämlich halt, also zunächst mal natürlich ein Schweigen da war, aber dann mit der 68er-Bewegung halt schon, also die hat es geschafft, das Thema ins Bewusstsein zu bringen, aber eben auf einer kollektiven Ebene. Was ist da passiert in der Gesellschaft? Also welche Taten wurden begangen, wie viele Menschen wurden ermordet und so weiter. Aber was da halt viel zu wenig passiert ist, ich will nicht sagen nicht, aber viel zu wenig passiert ist, ist, dass in den eigenen Familien geguckt wurde, was da eigentlich passiert ist. Das zeigt sich zum Beispiel daran, dass wenn ich Seminare gebe zum Thema Rechtsextremismus, gebe ich immer auch 2-3 Sitzungen zum Thema Verbindung mit dem Nationalsozialismus oder der Shoah. Und die Studierenden sagen häufiger, wieso schon wieder? Wir wissen darüber alles. Und dann sage ich zu denen, okay, ich lasse diese Sitzung raus, wenn nur 3 von Ihnen mir sagen können, was Ihre Groß- bzw. Urgroßeltern in dieser Zeit gemacht haben. Und bisher war es noch nie so, dass ich diese 3 Sessions oder so rausnehmen musste, weil niemals in keinem Seminar bisher 3 Studierende mir sagen konnten, was ihre Großeltern bzw. Urgroßeltern gemacht haben. Also daran zeigt sich, dass halt ganz wenig innerfamilial gearbeitet wurde, sondern eher halt nach außen geguckt wurde.
Was Sie schon angesprochen haben, ist dann eben ein Schweigen. Also es ist ja nicht nur die Abwesenheit der Beschäftigung, sondern damit einher geht ja eine Verdrängung und einfach ein bewusstes Nicht-Thematisieren. Mhm. Welche Rolle spielt denn nicht verbal Tradiertes, also alles außerhalb von Erzähltem in auch Ihren Forschungen, Ihren Interviews, die Sie geführt haben?
Also das ist ein sehr wichtiges Thema. Also wie ich eben schon mal angedeutet habe, sind die Großväter oder auch Urgroßväter auf die Mädchen zugegangen, die ich jetzt untersucht habe, als sie noch relativ klein waren und also ne, vorsprachlich ganz oft, so dass sie sich auch gar nicht bewusst daran erinnern können. Und bestimmte Themen sind in der Familie überhaupt nicht angesprochen worden und waren mit Geheimnisgeboten belegt. Und das, was die jungen Frauen halt machen, wenn sie selber in die rechtsextreme Szene einsteigen, lassen sie natürlich diese unbearbeiteten und geheim gehaltenen Themen alleine durch ihre Präsenz wieder aufleben. Und das je nachdem, in welcher Weise die mittlere, also die Elterngeneration damit umgegangen ist, also ob sie sich mit den Großeltern solidarisiert hat, das kann sein, dann besteht einfach diese Tradition weiter in den Familien. Aber wenn eben nicht, dann führt das zu extremen Konflikten innerhalb der Familie. Und das bedeutet wiederum, dass halt da was ausgetragen wird, was halt bisher überhaupt nicht angesprochen worden ist und was die Eltern halt ihren Eltern gegenüber überhaupt nicht fragen konnten oder sie anklagen konnten. Da entstehen dann halt heftige Konflikte, weil insgesamt sind eigentlich alle bemüht, bis in die Gegenwart Schweigegebote auch weiterhin aufrechtzuerhalten und nicht wirklich daran zu arbeiten, die Täterinnenschaften aufzudecken.
Daran schließt auch gleich meine Frage an Opfermythen betreffend. Also es gibt ja auf einer eher kollektiven Ebene in der extremen Rechten Opfermythen, die immer wieder aktualisiert werden, wenn man zum Beispiel an die Bombardierung von Dresden denkt. Inwiefern spielen denn solche Opfermythen eine Rolle in eben dann individuellen Familienerzählungen, dass eben Täterschaft negiert wird, bis zu umgedreht quasi?
Also auch diese Heroisierung ist ja auch ein Teil dieser Umkehr. Ne? Also wenn die Großeltern zu Helden des NS oder so stilisiert werden und obwohl die jungen Frauen eigentlich überhaupt nicht wissen, also nicht bewusst wissen, was die eigentlich gemacht haben. Das konnte ich zum Beispiel nur rausfinden über Archivrecherchen, also dass ich mir genau die Geschichten der Familien in dieser Zeit angeschaut habe. Aber jetzt nochmal im Hinblick auf die Opfermythen. Also das, was wir da sehen können, ist halt genau, dass die Opferanteile, die es ja in jeder Familie auch gibt, also sagen wir zum Beispiel die Fluchtgeschichten von Großelternteilen, halt extrem ausgebaut werden, während halt die TäterInnenanteile überhaupt nicht wahrgenommen werden. in den Selbstdarstellungen der jungen Frauen und vor dem Hintergrund, dass sie eigentlich gar nicht genau wissen, was da eigentlich passiert ist.
Es gibt ja immer wieder das Stichwort Kontinuität, Kontinuitäten, wenn es um den Nationalsozialismus und dann die postnationalsozialistische deutsche Gesellschaft geht. Wenn man auch das jetzt wieder auf diesen familiären Kontext überträgt, inwiefern findet sich denn durch so eine Tradierung des Erzählens über den NS, über den Holocaust, auch da eine Kontinuität? Und wo ist es vielleicht auch wichtig, diesen Begriff dann abzulegen, weil Geschichten ja auch modifiziert werden? Also es gibt ja diese Studie von Harald Welzer und anderen, Opa war kein Nazi, wo auch ganz interessant aufgezeigt wird, dass teilweise auch die Enkelgeneration eben den Opfermythos noch mal viel stärker macht als die Menschen, die das eigentlich erlebt haben. Aber genau, noch mal zurück zu meiner Ausgangsfrage. Wo würden Sie sagen, gibt es da Kontinuität in den Familien?
Also Sie zitieren jetzt gerade Harald Welzer mit seiner Studie und schade, also gerade er kann eigentlich diese Kontinuität nur ganz wenig wirklich aufzeigen, weil er sich tatsächlich nur mit den Großeltern und mit den EnkelInnen beschäftigt hat, während er die mittlere Generation völlig rausgenommen hat. Und die hat aber eine ganz wichtige Funktion in dieser Kontinuität und wie es weitergeht. Nämlich, wenn sie angefangen hat, auch sich kollektiv zum Beispiel mit dieser Vergangenheit zu beschäftigen, ist das schon ein erster Schritt gewesen der Veränderung und der Positionierung. Während die Familien, wo es halt so eine Kontinuität gab, und zwar wirklich durchgängig durch die Generationen, sind bestimmte Schweigegebote noch viel stärker und die Heroisierung und auch die extrem rechte Ideologie viel verfestigter. Das kann man schon mal ziemlich deutlich sagen. Aber wichtig ist schon auch tatsächlich, sich sehr genau anzugucken und zwar fallspezifisch anzugucken, in welcher Weise auch welche Themen transportiert werden. Weil, und das ist eigentlich das Tragische und das ist auch das, was mich am meisten irritiert hat und erschreckt hat, dass nämlich die jungen Frauen innerhalb der extremen Rechten genau diese Themen, die in ihren Familien unbearbeitet sind, wieder aufleben lassen und dass die Bereiche sind, in denen sie sich am meisten engagieren und einsetzen und dass das wirklich sehr, sehr eng mit ihrer eigenen Familienvergangenheit verbunden ist und auch zu Reinszenierungen dieser Familienvergangenheit führt. Und dass, obwohl sie zum Teil gar nicht auf der bewussten Ebene wissen, welche Täterinnenschaften in ihrer Familie überhaupt vorhanden sind.
Ich spreche mit Michaela Köttig, Professorin für Kommunikation, Gesprächsführung und Konfliktbewältigung, über die Tradierung des Nationalsozialismus, das Sprechen über Nationalsozialismus oder eben ausbleibendes Sprechen in Familien. Sie haben das untersucht anhand von jungen, rechtsextremen Frauen. Welche Rolle würden Sie denn sagen, spielt allgemein Medien, Literatur, Filme bei dieser Tradierung?
In dem Fall würde ich, glaube ich, tatsächlich mit den Erkenntnissen von Welzer mitgehen und sagen, dass genau diese Lücken, die da entstehen, die werden mit Bildern, mit öffentlichen Bildern sozusagen aufgefüllt, aber jeweils konnotiert mit der eigenen Vergangenheit oder mit der Atmosphäre und mit dem partiellen Wissen, das über die Familienvergangenheit vorhanden ist. Also ne, die Medien haben in dieser Hinsicht die Funktion, diese Lücken mit Bildern sozusagen zu füllen. Und was ich noch ganz spannend finde, ist die Konnotation, die damit verbunden ist. Also zum Beispiel auch Medien, also ich mache es jetzt mal an einem Beispiel fest. Eine junge Frau hat mir erzählt, dass sie halt total intensiv das Buch Als Hitler das rosa Kaninchen stahl gelesen hat. Und jetzt denkt man, okay, das ist ein Aufklärungsbuch. Also das ist ein Buch, was dazu dient, kritisch mit dem Nationalsozialismus umzugehen. Aber sie hat darin eigentlich nur gelesen, was sie lesen wollte. Und das ist in ihrem Fall gewesen, dass sie den Zusammenhalt der Menschen, die Natur und das Erleben der Gemeinschaft wahrgenommen hat und überhaupt nicht die kritischen Aspekte aus diesem Buch herausgelesen hat. Also das heißt, die Medien werden auch in dieser Weise konnotiert, wie ich das für meine Perspektive benötige.
Sie untersuchen die Erzählungen junger rechtsextremer Frauen, berücksichtigen natürlich auch noch andere Aspekte, außer jetzt die Tradierungen von Nationalsozialismus in den Familienerzählungen. Dennoch meine Frage, inwiefern lassen denn Ihre Forschungen, was eben dieses Sprechen oder Nichtsprechen über den NS in den Familien angeht, auf den Teil der Gesellschaft schließen, der nicht als Rechtsextremismus definiert wird?
Also ich glaube, dass hier der wichtigste Unterschied ist, in welcher Weise die mittlere Generation innerhalb der Familien agiert hat. Also in welcher Weise die, und da komme ich jetzt auf die Eltern-Kind-Beziehung und in welcher Weise, also inwiefern die Mädchen auch auf ihre Großeltern bezogen waren, aber auch in welcher Weise sie den Dialog geöffnet hat. Und hier, also ich habe mir ja jetzt nur sehr spezielle Kommunikationen oder Dialoge in Familien angeschaut mit jungen Frauen, die sich selbst als national denken oder rechts einordnen, während das in anderen Familien natürlich auch damit zu tun hat, in welcher Weise die Eltern mit ihren Kindern kommuniziert haben, weil da müssen wir uns nichts vormachen. Die eigene Täterinnenschaft oder die Verstrickung der Groß- und Urgroßeltern in den Nationalsozialismus ist ja in fast jeder Familie in Deutschland vorhanden. Und da kommt es dann wirklich darauf an, in welcher Weise der Dialog dann auch in der mittleren Generation mit den Kindern, aber auch mit den Eltern geführt wurde, in welche Richtung dann die Kinder sich bewegen. Also natürlich kann ich auch mit einer eher aus einer linken Perspektive den Nationalsozialismus in meiner Familie mir angucken wollen oder wieder aufleben lassen wollen. Hat aber eine ganz andere Konnotation natürlich.
Sie schreiben darüber, Sie haben es auch schon erwähnt in diesem Gespräch, dass Sie erst im Verlauf Ihrer Forschung auf die Rolle der NS-Vergangenheit in den Familien, die Tradierung, gestoßen sind. Der Historiker David Cantoni forscht zu den Zusammenhängen von, wie er es nennt, politischen Traditionen, die eben dann auch in Familien weitergegeben werden. Und Cantoni zeigt auf, dass in Regionen, in denen in den 30er Jahren die NSDAP hohe Wahlerfolge verzeichnen konnte, die AfD heute viele Stimmen bekommt. Ohne diese Parteien gleichzusetzen, gibt es da aber eben einen Blick auf Kontinuitäten, Weitergabe politischen Denkens in den Familien, das, glaube ich, sonst relativ wenig stattfindet. Und auch Sie sagen ja, Sie sind eben erst durch die Forschung darauf gestoßen. Würden Sie sagen, da gibt es ein großes Defizit, ein Manko in den Sozialwissenschaften, eben darauf zu schauen?
Also es gibt sehr intensive Studien. Also ich kann Rosenthal zum Beispiel hier zitieren, der Holocaust im Leben von drei Generationen, wo sie das halt auch sehr deutlich macht. Aber ich glaube, dass viele dieser Ergebnisse oder Erkenntnisse eben nicht wirklich ankommen, weil wir immer noch versucht sind, nicht wirklich hingucken zu wollen, was in unseren sozialen Kontexten passiert ist, also in unseren Familien, in unseren Orten zum Beispiel. Und ich gebe Ihnen, also ich kann das nur unterstützen. Ich bin ganz sicher, dass es auch Orte und Stadtteile gibt, die eine bestimmte politische Tradition haben. Und die lässt sich sicherlich bis zur Zeit des Nationalsozialismus zurückverfolgen. Da bin ich sehr sicher. Und diese Tradition wird sich auch nicht so einfach auflösen, sondern die wird sich auch weiter fortsetzen, weil das ist ja was Beständiges, etwas, was wir als normal empfinden und in das wir ganz automatisch hineinsozialisiert werden.
Auch der Antisemitismusforscher Samuel Salzborn fordert, um heute aktiv gegen Antisemitismus vorzugehen, braucht es in Deutschland eine wirkliche Auseinandersetzung mit den jeweils eigenen Familiengeschichten. Und in diesem Zusammenhang haben Sie ja gerade auch aufgemacht, also eine individuelle Aufarbeitung, die dazu führt, sich eben mit Phänomenen wie Antisemitismus, Rassismus zu beschäftigen. Und ich frage mich immer, wie kommt dieser direkte Zusammenhang zustande? Also wieso würden Sie sagen, das braucht es, um gegen diese Phänomene aktiv vorzugehen?
Ich glaube, es ist notwendig, die eigene Verbindung zu der Vergangenheit herzustellen. Also je weiter wir uns von dieser Zeit wegbewegen, desto weniger real erscheint das. Also ich kann mich, also es gibt ganz viele Ansätze, die aber immer noch ganz wenig genutzt werden, wie zum Beispiel Ansätze politischer Bildung, wie Spuren suchen in den eigenen Kontexten, also in den eigenen Orten oder Stadtteilen. Was ist damals passiert? Und je weiter wir uns davon wegbewegen, desto weniger wird deutlich, was die Verbindung ist. Und gleichzeitig können wir aber auf der Forschungsebene, also wenn wir Familiengeschichten rekonstruieren, sehen, dass es zwar schwieriger wird, auf die Verbindungen zu kommen, weil auch für uns es natürlich schwieriger wird, durch die Archive und so weiter diese Traditionen herauszuarbeiten, aber dass sie wirkmächtig sind. Und das ist das, was wir herstellen müssen, dass die Menschen verstehen, dass sie ihre eigene Verbindung zu dem finden müssen, um überhaupt eine Aufarbeitung leisten zu können. Und das ist immer noch total schwierig in Deutschland.